Wir wollen beten. Lieber Vater, und wir wollen dich wirklich darum bitten, dass in diesen Tagen dein Lob hier erschallt. Dass wir dir danken, dass wir dich preisen, dass es einen Ort hier gibt, an dem du geehrt wirst. Und wir danken dir für die Gelegenheit und die Zeit, die du uns gerade auch in den vor uns liegenden Tagen schenkst. Und wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du uns die Bibel geschenkt hast. Wir sind über viele Jahre und Jahrzehnte mit richtig, richtig vielen guten Erfahrungen beschenkt worden durch deine Bibel. Und danken dir, dass dieses Buch auch im Mittelpunkt in diesen Tagen stehen wird. Und wir danken dir, dass du uns hierher gebracht hast, dass du uns bewahrt hast auf dem Tag der Anreise. Und dass wir dich jetzt einfach auch bitten dürfen, gib uns einen guten Beginn, einen guten Start. Und wir schließen die andere Gruppe im Haus bewusst in unser Gebet mit ein und bitten dich um ein gutes Miteinander. Danke, dass du unser Herr und unser Gott hier bist. Wir beten dich an, wir loben dich, wir sagen dir Dank. Amen.
Ja, David, wer kann so schätzen oder wer weiß, wie viele Male Davids Name im Alten Testament vorkommt? Was denkt ihr? 50 Mal. 200. 100. 500. Ne? 600. 600 Mal im Alten Testament und 58 Mal im Neuen Testament. Also der Mann muss schon wichtig sein, oder? 600 Mal, über 600 Mal übrigens im Alten Testament, 58 Mal im Neuen Testament. Er war natürlich auch ein Mensch mit einer ganz besonderen Berufung. Und seine Lebensgeschichte ist total faszinierend. Manchmal kann man überhaupt nicht verstehen, was in seinem Leben alles passiert ist. Er war ja von Gott gewählt worden als zweiter König von Israel, hört sich toll an, wird aus der Wiese, aus der Weide geholt und gesalbt von einem Propheten und dann verändert sich anfangs nichts. Und dann auf einmal geht es hoch, kommt an den Hof, sieht es danach aus, dass sich was tut, ist er als Musiker dort, dann kommt er ins Heer des Königs und siegt überall und das Volk vergöttert ihn fast und dann muss er flüchten. Dann ist er mehr als 10 Jahre auf der Flucht und ist niemand. Und weiß nicht, wo er morgen schlafen soll und weiß nicht, ob er morgen noch lebt. Dann denkt man, ist das eine Auserwählung Gottes? Ist das eine Berufung? Dann soll Gott das doch irgendwie beweisen, indem er wunderbare Dinge geschehen lässt, aber das passiert nicht. Und dann ist es ein Leben mit Hoch und Tief und dann versagt er auch mal jämmerlich, nicht nur einmal, sondern einige Male. Er hat zum Beispiel eine Schwäche für Frauen. Das ist in seinem Leben nicht sehr gut ausgegangen. Er endet sein Leben mit 30 Nebenfrauen, vielleicht sind es sogar mehr gewesen. Und dann sagt die Bibel, er war ein Mensch nach Gottes Herzen. Interessant, oder? Aber das Interessante natürlich ist, dass Gott unser Herz kennt. Und in Davids Geschichte ist das, denke ich auch, das ist der Kern. Gott hat in Davids Herz etwas gesehen, wovon er wusste, damit kann ich was anfangen. Dieses Herz kann ich formen, da kann ich kneten, da kann ich daran arbeiten. Das Herz ist für mich offen. Das ist nicht verschlossen. Da gibt es Sünden, wie bei allen Menschen, da gibt es Fehler, da gibt es auch böse Gedanken. Aber dieses Herz ist knetbar. Ich kann damit was anfangen. Und dieser Mann will auch mir nachfolgen. Auch wenn er Fehler macht. Und das macht auch Hoffnung, oder? Dass ein Mensch so jämmerlich versagt, wie es David ein paar Mal tut. Und dass Gott trotzdem nicht sagt, also jetzt habe ich umgedacht und suche mir eine andere Person, also David, tschüss. Nein, Gott macht mit ihm weiter. Es heißt in Philipper 1, Vers 6, dass Gott das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen will. Aber er braucht ein Herz, das ihn sucht. Kein heiliges, fehlerloses Herz, das nie versagt, sondern ein Herz, das ihn sucht. Und damit will er weiter. Und um diese Person geht es. Das Interessante oder das Faszinierende natürlich bei David ist, dass er nicht nur der zweite König Israels war, sondern auch ein Vorbote von Jesus. Und dass man so eine wunderbare Parallele sieht, wenn man diese zwei Lebens vergleicht. Bei Jesus und bei David fing es in Bethlehem an, oder? Und für beide ging es dann nach Jerusalem. Und David ist dort König geworden und gestorben. Und Jesus ist dort zuerst gestorben und dann König geworden. Wurde von Gott erhöht. Es gibt so manche Parallele. Und diese Dinge möchten wir gemeinsam entdecken. Und ich hoffe, ich sehe es noch nicht bei allen, ich hoffe, dass morgen hier alle mit einer Bibel sitzen. Dass ihr die Bibel mitbringt und was zum Schreiben. Und dass wir gemeinsam lesen. Das war das, wofür ich bis heute so dankbar bin, dass ich, als ich noch jung Christ war, eine Schulung durchmachte, wo man erklärt hat, wie man die Bibel lesen kann. Da gibt es verschiedene Stufen. Ihr werdet auch entdecken, dass ich die immer versuche, also zu erreichen. Die erste Stufe ist, dass ich mal richtig schaue, was steht da eigentlich. Und so oft sehe ich nicht, was da steht. Und das kennt ihr vielleicht. Dann denke ich, die Geschichte kenne ich. Und dann verpasse ich so Details, die unheimlich wichtig sind. Und ich nenne das manchmal die W-Phase, wo wir die W-Fragen stellen. Wer kommt hier vor? Was macht er? Wo kommt er her? Wer ist er eigentlich? Was will er? Was denkt er? Wo sind wir? Die W-Fragen. Und manchmal kann man dann so Parallelstellen noch dazu lesen oder andere Bibelübersetzungen, dann wird etwas noch ein bisschen klarer. Das ist die erste Phase. Und die zweite Phase ist für mich dann die, wo ich mich versuche, in die Situation hineinzuversetzen. Also wir sind in den nächsten Tagen, ob Mann oder Frau, wir sind David. Wir sind in den nächsten Tagen David. Und wir versuchen uns wirklich da einzuleben, da zu versetzen, in seine Situation, in sein Denken und ihn zu verstehen. Und wir werden uns wiedererkennen, hier oder dort. Und sagen, ja, so hätte ich vielleicht auch reagiert. Oder solche Fehler kenne ich. Oder eine solche Ekstase kenne ich. Eine so große Liebe für Jesus, für Gott kenne ich. Und dann wieder doch auch nicht. Die zweite Phase. Und die dritte Phase ist dann auch die, wo ich sage, was will Gott mir sagen? Denn darum geht es doch auch bei Bibelstudium. Es geht nicht nur darum, dass wir Kenntnisse aufnehmen, dass wir mehr entdecken, auch das. Aber es geht nicht nur um den Kopf. Es geht um mein Herz und ich hoffe, dass wir in dieser Woche auch entdecken, was Gott uns persönlich sagen möchte. Und dann gibt es auch immer noch eine vierte Schicht und das ist die heilsgeschichtliche. Dass man tiefer blickt und dass man etwas entdeckt von Gottes Wirken in der Geschichte und auch durch diesen Mann. Da passiert viel mehr, als wir auf den ersten Blick denken. Da ist viel mehr los, als das, was wir lesen. Und da brauchen wir auch den Heiligen Geist, um uns in dieser Woche unsere Augen zu öffnen, dass wir das auch herausfinden, dass wir das packen, dass wir das fassen. Wir sind unterwegs, es wird nie komplett sein, es ist eine Reise, die ein Leben lang dauert, aber wir machen hier gemeinsam, wir reisen hier ein Stückchen gemeinsam und ich finde das sehr schön. Und ich hoffe, dass es so spannend wird, dass wir beim Tisch noch weiter darüber reden, beim Essen und nachmittags und dass ich euch sehe und dass ihr mich seht und dass wir nochmal nachlesen. Was steht da eigentlich? Warum ging es auch? Und wie geht es weiter? Dass wir so fasziniert sind, dass wir heute Abend sagen, ich möchte eigentlich schon ein bisschen weiterlesen, als da, wo wir heute Abend angekommen sind. David. Und es fängt an bei ihm in 1. Samuel 16. Und dann läuft es bis 1. Könige 2, Vers 12, eine lange Geschichte, wir werden auch nicht alles natürlich mitnehmen können. Und dann gibt es auch noch Geschichten über ihn in 1. Chronik 11 bis 29, da können wir auch über ihn lesen. Und in diesen Büchern, also 1. Samuel 16 bis 1. Könige 2, Vers 12, und 1. Chronik 11, Vers 29, da geht es hauptsächlich um äußerliche Dinge, um das, was er erlebte, um seine Geschichte. Und das Faszinierende ist, dass wir auch sein innerlich kennenlernen wollen und darüber entdecken wir einiges in den Psalmen. Er hat 73 Psalmen geschrieben. Und es ist sehr schön zu entdecken, wann er was schrieb, in welcher Situation. Es ist erstaunlich, dass es manchmal ein Loblied gibt, wo er gerade also in Not war. Und dass er dann ein Loblied schreibt, das kann man fast nicht fassen. Oder dass er Gott lobt als sein Beschützer, als sein Fels, als alles, während davon in seinem Leben an dem Moment vielleicht nichts sichtbar oder spürbar ist. Und wir fangen heute an mit 1. Samuel 16. Und ich möchte, weil es der erste Abend ist und einige noch ein bisschen ankommen müssen, gilt auch für mich. Wir waren lange unterwegs in Regen mit dunklen Wolken, ihr vielleicht auch. Es war nicht so einfach, die Fahrt. Aber wir lesen 1. Samuel 16. Ich lese zuerst mal bis Vers 13. Und der Herr sprach zu Samuel: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel aber sprach: Wie soll ich hingehen? Wenn Saul das erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen, ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Zuerst mal bis dahin. Ein paar Gedanken dazu. Der Herr sprach zu Samuel: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Ihr hättet hier sein sollen im Januar, denn wir hatten eine Woche und da ging es um Samuel. Und der Prophet Samuel hat natürlich Saul gesalbt als erster König Israels. Das war der Wunsch des Volkes, das war nicht Gottes Wunsch. Und Saul hat jämmerlich versagt. Es hat gut angefangen mit Saul, er war demütig, er war erstaunt, dass er der König sein sollte. Aber langsam ist es so geworden, dass es immer mehr Saul und weniger Gott war. Und dann war er zweimal bewusst auch ungehorsam. Und dann hat Gott Samuel mitgeteilt: Aus mit Samuel. Ich habe gerade gesagt, Philipper 1, Vers 6, Gott wird das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen, bis Jesus wiederkommt. Aber das geht nur, wenn wir mitarbeiten, wenn wir es wirklich wollen. Und Saul wollte eigentlich nicht mehr. Und Gott hatte sehr viel Geduld mit Saul gehabt, aber die Zeit war gekommen, dass er eben Samuel gesagt hat: Es ist aus. Und ich finde den Satz, also die Worte des Herrn an Samuel sehr ergreifend: Bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe? Ich finde das beachtlich und auch beeindruckend, dass Samuel trauert um Saul. Vielleicht versteht er das nicht so richtig, aber Saul war ein schlechter König. Und wenn ich das Volk oder wenn ich Samuel gewesen wäre, hätte ich gesagt: Gott sei Dank, dass der Herr ihn verworfen hat. Jetzt können wir neu anfangen, jetzt gibt es eine neue Zukunft, jetzt gibt es wieder Hoffnung für uns, dann sind wir den Mann los. Aber Samuel war ein sehr geistlicher Mensch, in der Trauer darum, dass jemand so jämmerlich versagt hat und dass Gott ihn verwerfen musste. Und das finde ich beachtlich, dass man trauert um den Niedergang eines anderen, wo man eigentlich aus menschlicher Sicht sagen würde: Toll, dass der geht. Kennt ihr das? Es kommt doch auch mal vor in einer Gemeinde oder so, dass da jemand ist und wir denken, wenn wir den Mann oder die Frau doch loswerden würden, dann wäre es so viel einfacher in der Gemeinde, denn der hat überall immer ein Widerwort, er ist nie einverstanden und der ist einfach lästig. Schön, dass der geht. Und sowas merkt man nicht bei Samuel. Das war ein Mann Gottes und er trauert um Saul. Er trauert darum, dass ein Mensch seinen Weg mit Gott nicht vollenden konnte, oder vielleicht soll ich so sagen, dass Gott seinen Weg mit diesem Menschen nicht vollenden konnte, weil der Mensch nicht wollte. Und er trauert darum. Das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke ist, dass Gott sagt: Also Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul? Trauer ist gut, aber Trauer kann auch was Ungesundes in sich haben, oder? Dass wir immer wieder zurückblicken und hängen bleiben in unserem Trauer und dass Gott nicht mit uns weiterkommt. Wie lange trauerst du noch? Samuel, es ist gut, dass du trauerst, aber ich habe einen Strich gesetzt und irgendwann musst du das akzeptieren. Denn ich will weiter mit dir und ich will weiter mit meinem Volk. Eigentlich hältst du mich vielleicht ein bisschen auf. Wie lange trauerst du noch um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Es ist Zeit, Samuel, dass du aufstehst und dass du weiterblickst. Das ist eine starke Lektion, oder? Manchmal ist es Zeit, dass wir aufstehen und aufblicken. Das bedeutet nicht, dass der Trauer auf einmal vorbei ist. Es bedeutet aber, dass er nicht mehr so stark ist, dass er uns fängt. Dass er uns an sich bindet, dass er uns festhält. Fühle dein Horn mit Öl und geh hin. Steh auf, Samuel, geh hin. Ich habe Neues mit dir vor. Da ist dann schon so was, was sehr persönlich sein kann, oder? Dass ich vielleicht in meinem Leben sagen muss, es sind Dinge passiert oder sie in ihrem Leben, es sind Dinge passiert und ich komme damit einfach nicht klar. Und immer wieder muss ich daran denken. Und es macht mich unheimlich traurig und ich komme nicht weiter. Und ich habe eigentlich noch so viele Fragen, es ist so viel noch nicht gelöst worden. Und Gott sagt, es ist Zeit aufzustehen. Denn ich habe Neues für dich vor, ich habe Neues mit dir vor. Und bei Samuel ist es so, dass Gott sagt, Samuel, ich will dich weiterhin gebrauchen, lass dich nicht leben jetzt. Lass dich nicht zurückhalten von dieser schmerzhaften Sache, die schmerzhaft ist. Aber ich habe Neues vor mit Israel. Ich will weiter und ich will, dass du mit mir kommst, denn ich will dich einsetzen. Fühle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Das ist ein bisschen teils spezifisch und teils nicht spezifisch. So ist das manchmal mit der Führung Gottes. Er sagt etwas und ich möchte gerne auch noch weitere Details, wie, wenn, was, wo, wie spät, wie soll ich das wissen? Geh nach Bethlehem, das zuerst mal. Und da ist Isai, aus dem Stamm Juda, ein Mann, und unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Und Samuel protestiert, Samuel sagt, wie soll ich hingehen? Er sagt das nicht, weil er unsicher ist, wie das vor sich gehen soll. Er sagt das, weil sein Weg, er lebt in Rama, dort hatte er auch eine Prophetenschule, dass sein Weg entlang des Hofes ging, als er nach Bethlehem musste. Und da sind Wächter natürlich. Und Samuel hat bei sich gedacht, ja, ich habe Saul zum König gesalbt. Ich habe ihm gesagt, dass es nicht weitergeht mit ihm. Er hat das nicht akzeptiert. Er ist noch immer König. Ich komme bald an dem Hof vorbei. Der Wächter sieht mich, der ruft den König an und sagt, Samuel kommt vorbei. Wenn ein Prophet vorbeikommt, dann ist was los. Dann lässt mich der König holen und fragt, und was hast du vor? Und da soll ich sagen, ich bin unterwegs nach Bethlehem, um einen Nachfolger von dir zu... Das geht natürlich nicht. Also Samuel weiß, dann komme ich nicht weiter, dann komme ich um. Der bringt mich um. Er hat Angst. Wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr kommt ihm entgegen und sagt, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Du bist unterwegs, um irgendwo ein Opfer zu bringen. Und das stimmt auch, denn er bringt später ein Opfer in Bethlehem. Der Herr kommt ihm entgegen, sieht seine Angst, sieht, dass das auch realistisch ist und kommt ihm entgegen, sagt, so und so kannst du sagen. Und wenn du dann in Bethlehem bist, Vers 3, dann sollst du Isai zum Schlachtopfer einladen, dann kommt ein Opfer. Ich aber will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den selbst, den ich dir nennen werde, Schritt für Schritt. Zuerst an dem Palast vorbei, beängstigend, dann nach Bethlehem, dann ein Gespräch mit Isai, du sollst ihn einladen, also nicht das ganze Dorf, sondern diesen Mann sollst du einladen. Und dann will ich dir zeigen, wie es weitergeht. Da braucht man Vertrauen, oder? Schritt für Schritt. Das finde ich manchmal problematisch bei Gott, dass er nicht immer alles gleich sagt, ein Jahr im Voraus. und in Detail und langsam, dass ich das aufschreiben und mir merken kann. Aber er will Vertrauen bei uns sehen und darum macht er nicht alles. Wenn er alles sagen würde, dann würden wir vielleicht alle sagen, also nein, bitte nicht. Wenn David gewusst hätte, wie sein Leben ausschauen würde, hätte er vielleicht auch gesagt, bitte nicht dieses Album. Schritt für Schritt. Ich will dir zeigen, was du tun sollst, sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Es ist hier ein Geheimnis. Gott wird das zeigen. Und Samuel machte es so, Vers 4, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und er begab sich nach Bethlehem, finde ich mutig. Zwischen Vers 3 und 4 gibt es keine Fragen. Herr, ich habe noch einen ziemlich langen Weg vor mir und ich gehe diesen Weg in Gehorsam, aber kannst du nicht unterwegs schon ein bisschen ein paar Andeutungen geben, wer das denn sein soll und wie ich ihn erkennen soll und damit ich nicht einfach so dumm da ankomme in Bethlehem und nichts weiß. Und Gott macht das nicht. Und Samuel, ein geistlicher Mensch, ein Mann Gottes, er machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte. Würden wir so reagiert haben? Ist unser Gottesvertrauen so groß? Ist unser Gehorsam so radikal, dass wir sagen, Herr, ich verstehe, dass du mir was sagst und ich mache das, auch wenn ich nicht genau weiß, wie das gehen wird. Ich mache es, weil du bist. Weil du Gott bist. Und ich frage nicht nach, ich habe kein Wenn oder Aber. Ich mache es so. Er begibt sich nach Bethlehem und da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Frieden? Natürlich, große Aufregung in der Stadt, wenn ein Prophet ankommt, hat er eine Botschaft. Und das kann eine gute Botschaft sein oder kann auch ein Urteil Gottes sein. Und die Ältesten sehen den bekannten Propheten kommen und zittern. Und kommen ihm entgegen, bedeutet dein Kommen Frieden, also bitte kein Urteil. Und er sprach, ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch, kommt mit mir zum Schlachtopfer. Die Leute müssen sich reinigen, da wird geopfert, das ist ein heiliger Moment. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Nur diese Familie. Nur Isai und seine Söhne wird nicht nachgefragt. Anscheinend ist seine Autorität, seine Vollmacht so groß gewesen, dass man das akzeptieren konnte. Und jetzt wartet Samuel auf die Söhne von Isai. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier von dem Herrn sein Gesalbter. Also der Erste, gleich sicher, das ist er. Es muss auch ein starker Junge gewesen sein. Wir wissen aus der Geschichte, dass die ältesten Söhne von Isai schon im Heer des Königs tätig waren, als Militär, als Soldaten. Das waren kräftige Burschen, die konnten etwas. Und er hat gedacht, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel. Und dann kommt der Satz, den wir so gut kennen. Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Warum wird uns nicht gesagt? Eins ist klar, der ist es nicht. Warum? Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wow. Ist doch oft so in der Gemeinde oder bei irgendeiner Aufgabe, dass wir zu ihr fragen, kannst du das? Was hast du für Erfahrungen? Was hast du gemacht? Was sind deine Gaben? Ist nicht unwichtig. Ist alles nicht unwichtig. Aber das Allerwichtigste ist anscheinend das Herz. Das Allerwichtigste ist das Herz. Kann Gott mit meinem Herzen etwas anfangen? Ich muss auf einmal denken an Gehasi. Kennt ihr ihn? Das war der Mann, der in einer Prophetenschule bei Elisa studierte. Elisa, der Nachfolger von Elia, war ein vielversprechender junger Mann. Er sollte der Assistent von Elisa werden, vielleicht auch sein Nachfolger, wer weiß. Aber mit seinem Herz war es nicht in Ordnung. Und dann kommt Naaman, ein Oberster aus Syrien, wird geheilt von Elisa. Und da gibt es einen Wagen voll Geschenken und Gold und Silber. Und da kommt der Habsucht hoch bei Gehasi, bei dem vielversprechenden Mann, der Prophet werden soll. Und dann lügt er und hat irgendeine Geschichte, womit er sich da einiges für sich erwerben kann, Gold und Silber und Kleider. Gott sieht das Herz an. Der Mann war in der Schule, der kannte sich aus, der hat vielleicht sehr gut, ein sehr gutes Denken, aber sein Herz war nicht in Ordnung. Gott sieht das Herz an. Und es ist eigentlich beeindruckend, auch ein bisschen beängstigend, dass wir sehen, dass ein so großer Mensch wie Samuel sich so irren kann. Der wurde von Gott nach Bethlehem geführt und der Herr hat gesagt, ich werde dir sagen, wer dran ist. Und er sagt, das ist er. Und Gott sagt, nein. Und da rief Isai den Abinadab, der zweite Sohn, ließ ihn vor Samuel vorübergehen und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Anscheinend ist die Antenne von Samuel jetzt ganz auf Gott eingeschaltet. Und sieht er klarer als am Anfang, hat gelernt, ich muss nicht auf mein Denken hören oder meinen Eindruck. Gott, was meinst du? Also Gott hat ihn nicht erwählt. Und da ließ Isai den Schammer vorübergehen und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Und Isai ließ 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das alle jungen Männer? Man spürt hier fast bei Samuel ein bisschen Unsicherheit ab. Ich habe 7 Söhne gesehen und ich denke, bei allen, dass sie es nicht sind, habe ich das richtig eingeschätzt. Das Einzige wäre, dass es vielleicht noch einen Sohn gibt. Sonst habe ich einen Fehler gemacht. Denn Gott hat gesagt, es soll ein Sohn von Isai sein. Und ich finde das dann so tragisch, dass der Vater Isai sagt, naja, der Jüngste ist noch übrig. So ungefähr, ja, es gibt noch einen, aber es ist total unwichtig, ist übrig. Ich habe überhaupt nicht an ihn gedacht. Er hütet die Schafe. Was hat der Junge geleistet? Nichts. Es war der Jüngste, der Kleinste, der war im Feld irgendwo draußen, der hat nichts miterlebt, der hatte keine Kriegsgeschichten wie seine Brüder, der hatte keine großen Erfahrungen gemacht. Und sein Vater sagt, er ist noch übrig. Ach ja, wir haben noch einen Sohn. Hatte ich ganz überhaupt nicht mehr dran gedacht. Und da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Und da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Hier geschieht ein biblisches Prinzip. Gott wählt das Geringste. Gott wählt den, der überhaupt nicht mitzählt. Gott wählt gerade den, von dem wir sagen würden, na, der kann es nicht sein. Der kann es wirklich nicht sein. Was hat denn der geleistet? Was hat denn der überhaupt in sich, dass er sowas tun könnte? Der kann es nicht sein. Gott wählt der Geringste. Gott wählte als Mutter für Jesus ein junges Mädchen mit 16 Jahren, verlobt, wollte heiraten, nicht bekannt, nicht unbedingt groß oder dass alle wissen würden, naja, die. Gott wählt das Geringste, damit er aus diesem Geringsten etwas machen kann. Auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Und dann nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Das ist die erste Salbung gewesen. Später folgt noch eine öffentliche. Hier ist es im kleinen Kreis der Familie. Und ich denke, dass die Brüder, wow, die waren schon aufgeregt. Das war ihnen peinlich, oder? Die haben alle gedacht, wenn er es nicht ist, bin ich es. Und dann hat der Dritte gedacht, wenn der Erste und der Zweite es nicht, dann bin ich es. Und dann hat der Vierte gedacht, dann bin ich es. Und dann hat der Siebte gedacht, wow, die werden alle abgewiesen, dann bin ich's. Und dann ist es der unbedeutende Achte, der kleine Bruder. Und man sieht später in der Geschichte, dass hier was geschehen ist, auch in dem Herzen der Brüder. Da ist doch ein bisschen Neid hochgekommen und Ärger. Wie kann das sein? Später schimpfen sie David, aber es ist später in der Geschichte. Er salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Das ist die erste Salbung vor seiner Familie. Es kommt noch eine zweite Salbung vor der Versammlung seines Stammes Juda. Und später kommt eine Salbung oder eine Installierung vor dem ganzen Volk Israel. Und der Geist des Herrn kam über David. Das ist vielleicht die allerwichtigste Bemerkung. Der Geist des Herrn kam über David, griff ihn. Er brauchte den Geist, oder? Hatte er den Geist noch nicht? Nicht auf diese Weise anscheinend. Der Geist hat ihn gegriffen, kam über ihn. Und an diesem Tag ist, denke ich, eine zweite Stufe der Reifung oder der Schulung Davids begonnen. Die hatte schon begonnen, die Schulung in den Feldern, in der Stille. Ich denke, dass gerade die Jahre als Hirte für David sehr formend gewesen seien. Da ist er gewachsen, da ist er geistlich gereift, da war er alleine in der Stille. Das ist, was uns so oft fehlt, oder Stille. Wo wir überhaupt keine Ablenkung haben. Und da kam noch hinzu für David, dass er sich überlassen war, dass es wilde Tiere gab, dass er seine Herde beschützen musste und dass er in der Situation total abhängig sein musste von Gott. Seine Brüder waren mit anderen Soldaten im Heer, er ist alleine im Feld gewesen. Und wir entdecken auch aus den Psalmen und aus Dingen, die er in seinem späteren Leben sagt, dass die Jahre in dem Feld für ihn sehr wichtig gewesen sind in seiner Beziehung mit Gott, in der Stille, in der Absonderung, in der Abgeschiedenheit. Dinge, die wir so oft in unserem Leben nicht mehr schaffen, oder? Absonderung, Abgeschiedenheit. Wir sind so abgelenkt. Wir haben so viel zu tun. Wir haben so tolle Geräte wie Computers und Handys. Und die verlangen so viel von uns ab, oder? Stille Abgeschiedenheit, er wurde von Gott gebildet, vorbereitet. Und dann sehen wir, dass der Geist des Herrn kommt auf David, aber er wich, heißt es hier, von Saul. Und ein böser Geist von dem Herrn gesandt schreckte ihn. Da geht es mit Saul schon abwärts. Da hat der Niedergang Sauls hat begonnen. Diese Abweisung von Gott, die nicht getrennt werden kann von der Abweisung von Saul. Saul hat Gott ja abgewiesen, Saul wollte selbst Gott sein, führt dazu, dass jetzt ein Niedergang anfängt. Und da sprachen Sauls Knechte zu ihm, siehe doch, ein böser Geist von Gott pflegt dich zu schrecken. Unser Herr, also unser König, sage doch deinen Knechten, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe zu spielen versteht, damit er, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, mit seiner Hand spielt, damit es dir besser geht. Sie suchen einen Therapeuten, einen Musiktherapeuten für Saul, weil der Mann geplagt wird von einem bösen Geist, weil er die Kontrolle über sich verliert, weil es abwärts mit ihm geht. Und Saul ist einverstanden mit dem Vorschlag von seinen Knechten und sagt in Vers 17, seht euch um nach einem Mann, der gut auf Saiten spielen kann und bringt ihn zu mir. Und da kommt eine wunderbare Antwort oder Reaktion von einem Knecht. Siehe, ich habe einen Sohn Isais, den Bethlehemiten, gesehen, der das Saitenspiel versteht und auch ein tapferer Mann ist und tüchtig zum Kampf. Verständig in seiner Rede und schön, und der Herr ist mit ihm. Was sind die wichtigsten Worte in diesem Satz? Was macht David zu dem geeigneten Mann, um als Musiktherapeuten, als musikalischen Seelsorger an den Hof jetzt zu gehen und dorthin zu gehen? Das sind die letzten Worte, der Herr ist mit ihm. Er kann gut spielen, er ist verständig in seiner Rede, er ist schön, er ist tüchtig, er ist tapfer, also irgendwie war er schon bekannt, der kleine Hirte. Aber das Allerwichtigste, der Herr ist mit ihm. Und anscheinend, und darin liegt auch so eine tolle Herausforderung, anscheinend ist das sichtbar gewesen für Menschen, dass der Herr mit David war. Aufgefallen. Dass David ein Mann war, der mit Gott wandelte, so wie das bei dem Mädchen war, damals in meinem Zimmer bei einer christlichen Studentenkonferenz. Ich sah an dieses Mädchen, dass sie Gott kannte, dass der Herr mit ihr war. Ist das bei mir sichtbar? Ist das bei dir sichtbar, ist es bei ihnen sichtbar. Für die Nachbarn, für die Kinder, für die Freunde, für die Bekannte. Dass der Herr mit dir ist, dass du mit ihm wandelst. Bei David war das klar und das war das, was dann, denke ich, auch ausschlaggebend war. Denn Saul sendet Boten und Isai wird gesagt, es regnet übrigens, wenn ihr das noch nicht gemerkt habt. Wow. Und Saul sandte Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David, der bei den Schafen ist, zu mir. Und Isai nahm einen Esel beladen mit Brot, einen Schlauch Wein, ein Ziegenböcklein, sandte er Saul durch seinen Sohn David. Und so kam David zu Saul und diente ihm. Und er gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Ob das so direkt geschehen ist mit dem Waffenträger, das ist nicht ganz sicher. Denn in einer späteren Geschichte sehen wir natürlich, dass er da war, als Gottes Volk gegenüber Goliath stand. Und da musste man ihn noch aus dem Feld holen. Da war anscheinend an dem Moment nicht Waffenträger. Und wenn man die Geschichte gut studiert, dann ist es anfangs sicherlich auch so gewesen, dass David hin und her gependelt ist, noch immer bei den Schafen war und manchmal beim König war. Und Saul sandte zu Isai, Vers 22, und ließ ihm sagen, lass David vor mir bleiben, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe, spielte mit seiner Hand und Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl. Und der böse Geist wich von ihm. Komisch eigentlich, gell, wie Gott David dann an den Hof bringt. Als Musiker. Komisch, wie kleine Dinge, wie Einzelheiten, komisch, interessant, beeindruckend. Wie so Details, die irgendwie manchmal unwichtig erscheinen, so wichtig sind. Und Teil der Führung Gottes sind, dass der Junge, weil er Harfe spielen kann und Gott mit ihm ist, dass er dadurch an den Hof kommt, wo Gott ihn haben will. Kleine Dinge, die uns unwichtig erscheinen, können manchmal ganz klar Führung Gottes sein, aber wir sehen das nicht an dem Moment, manchmal erst im Nachhinein. Aber es macht das Leben unheimlich spannend, oder? Wir denken oft, was stellt unser Leben jetzt vor? Was mache ich eigentlich? Wieso soll das für Gott irgendwie wichtig sein, was ich tue? Aber alles ist wichtig, wenn dein Leben Gott gehört. Dann haben diese Dinge Sinn und dann kann es sein, dass Gott gerade das eine oder andere Unbedeutende verwendet, um dich an den richtigen Ort zu kriegen oder um ja, deine Führung zu realisieren. Der Junge spielt Harfe, kommt an den Hof. Und so sieht es für heute Abend. Ich werde abschließen, weil noch gesungen wird, glaube ich. Aber so haben wir an diesem ersten Abend eigentlich eine recht positive Geschichte. Samuel soll einen neuen Mann suchen. Gott will helfen, dass er diesen Mann auch findet. Samuel wird gesagt, nicht in deiner Trauer hängen bleiben, sondern aufstehen, vorwärts gehen. Ich habe Neues vor, wir bleiben nicht stehen. Christ sein, gläubig sein, mit Gott wandern, ist immer eine Bewegung nach vorne. Nicht stehen bleiben. Und dann sehen wir, dass David gefunden wird, der Geringste, der Kleinste, der Unwichtigste. Und dass Gott es dann auch so führt, dass er jetzt am ersten Abend, wo wir hier zusammen sind, schon am Hof ist. Das ist ein Wunder, oder? Schon angekommen. Und Waffenträger geworden und Musiker geworden und denken wir, wow, alles läuft gut. Und ich denke, es ist gut, auch diesen Abend damit abzuschließen, denn morgen geht es ein bisschen bergab. Da fängt das richtige Leben wieder an. Aber es fängt gut an, auf jeden Fall. Und da dürfen wir heute Abend dankbar dafür sein, für diese kleine Geschichte, die eigentlich so groß ist. Für diese kleine Geschichte, die so unheimlich groß ist. Und daraus auch lernen, dass deine, ihre kleine Geschichte, wenn sie in Gottes Hände liegt, unheimlich groß ist. Weil Gott mit dir, mit ihnen, mit mir vorangehen will und etwas vorhat. Nicht, dass wir König oder Königin über Israel werden, das wäre jetzt eine falsche Anwendung. Aber Gott hat was mit uns vor. Und Christsein ist eine Bewegung nach vorne. Und wir werden sehen, es gibt über Tiefen und Höhen, aber Gott kommt mit David ans Ziel. Wir wollen miteinander beten. Und ich will dir einfach danken, Herr, für dein Wort, das so reich ist. Für diese alten Geschichten, die immer wieder Neues uns zeigen, wenn wir lesen und nachdenken und auch nachfragen. Und dann sind wir so beeindruckt von dir, Herr, auch von dieser Tatsache, dass du weiter mit uns willst, dass du uns immer wieder aufforderst, aufzustehen und mit dir mitzukommen, weil du weiter willst. Und dann beten wir für die unter uns, die vielleicht gerade das Gefühl haben, dass sie irgendwie stecken geblieben sind. Vielleicht ist es ein Zurückblicken mit Fragen, warum ist dies oder das geschehen oder so gelaufen oder wenn ich nur das oder jenes getan hätte, dann wäre. Und dann wollen wir auch das mitnehmen, Herr, dass du einmal gesagt hast, das bleibt nicht hängen in dem, was war, denn ich habe Neues vor. Und dann wollen wir dich darum bitten, dass du an jede von uns auch die Augen öffnest in diesen Tagen für das, was in dieser alten Geschichte auch für uns drin ist, was du uns sagen willst. Und wir wollen dir danken, dass du eine jede von uns total kennst. Unsere Gedanken, unser Herz, das, warum wir vielleicht trauern, das, was uns Freude macht. Und wir beten, Herr, segne uns diese Woche, segne uns in diesen Tagen mit deinem Wort, mit deiner Wahrheit, mit Neuem über dich, worüber wir uns freuen können. Segne uns und Herr, mach uns bitte auch zum Segen füreinander. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.